Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Löst er sich auf oder verdichtet er sich, der Nebel in der Gerüchteküche? Heute nennen mehrere Quellen den Namen des vielleicht künftigen Kulturstaatsministers. Der Medienunternehmer und Publizist Wolfram Weimer steht angeblich auf der Postenliste, die Friedrich Merz morgen offiziell verkünden will. Für den Fall der Fälle ordnen wir das schon mal ein. Klimazeugen nennt der Fotograf Thomas Klapsch sein Langzeitprojekt zum Klimawandel. Wir sprechen über die Darstellung schmelzender Gletscher und sterbender Wälder. Dann sind wir in Anselm Kiefers Elternhaus. Es steht in Rastatt in Baden-Württemberg und ist seit heute ein Haus für Kiefers Kunst. Umberto Ecos Bestseller Der Name der Rose gibt's längst im Kino, aber seit heute auch als Oper. Uraufgeführt an der Mailänder Scala und wir sind dabei. Spekuliert wird ja schon lange, wer denn in der künftigen Regierung Staatsminister für Kultur und Medien wird, also die Nachfolge der Grünen Claudia Roth antritt. Heute Nachmittag hat die Süddeutsche Zeitung die Katze aus dem Sack gelassen und den Namen des Verlegers und Publizisten Wolfram Weimer genannt. Diese Personalie soll angeblich morgen offiziell von Friedrich Merz zusammen mit den Ministerposten bekannt gegeben werden. Die SZ beruft sich auf Kreise des CDU-Präsidiums. Auch Stefan Koldehoff hält derzeit Augen, Ohren und sein Handy in alle Richtungen offen. Chefkorrespondent Kultur im Deutschlandradio. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wir bleiben noch im Spekulativen, aber die Gerüchte und Meldungen verdichten sich. Die Person Wolfram Weimer ist für die meisten eine große Überraschung. Warum könnten sich Friedrich Merz und die CDU-CSU auf den konservativen Publizisten und Verleger verständigt haben?
Da muss man sich, glaube ich, zunächst mal klar machen, dass das ja ein Staatsminister des Bundeskanzlers ist. Also jemand, der auch das Vertrauen des wahrscheinlich nächsten Bundeskanzlers Friedrich Merz braucht. Und das hat Weimer mit Sicherheit, nicht nur, weil er ein wertkonservativer Publizist und Verleger ist, sondern auch, weil er sich ganz aktiv im Wahlkampf für Friedrich Merz ausgesprochen, zu seiner Wahl aufgerufen hat. Also ich glaube, dass das letztlich derjenige war, der auch bei der CSU, die in Kulturdingen ja nochmal ein Stückchen konservativer denkt, als Teile der Union durchsetzbar war. Er ist, glaube ich, der Kandidat gewesen, der Friedrich Merz, naja, absehbar am wenigsten Ärger machen wird.
Wie sieht denn Weimers publizistische Karriere aus? Also angefangen hat er ja als Wirtschaftsjournalist bei der FAZ, heute ist er ein Medienunternehmer.
Ja, das ist eigentlich alles ganz solide. Vor der FAZ war sogar noch eine Lokalzeitung und ein Studium war davor. Da spielt auch Germanistik eine Rolle, aber eben auch Politik und Volkswirtschaft. Er hat dann irgendwann gewechselt zum Springer Verlag, war stellvertretender, später dann auch Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt. Er hat bei Ringier, dem Schweizer Medienkonzern, das Magazin Cicero gegründet, geleitet, ist dann irgendwann zu Burda gewechselt, um Chefredakteur Focus zu werden. Und dann hat er tatsächlich 2012 seinen eigenen Verlag, seine Verlagsgruppe, die Weimar Media Group, gegründet. Also man kann schon sagen, die Medienwelt, die kennt er von allen Seiten.
Auch bei uns ist er immer wieder Gast in der Mittagssendung Studio 9, der Tag. Also mehr ein Medienmann als ein Kulturförderer, ja?
Ja, das muss man, glaube ich, schon sagen. Also wenn man diese beiden Aufgabenbereiche, die Sie gerade genannt haben, Kultur und Medien, auf die Waage legt, dann schlägt die mit Sicherheit eher in Richtung Medien aus, was Weimar angeht. Ich muss sogar ganz offen sagen, als Mensch, der sich im Kulturellen irgendwie engagiert hätte, jenseits des Privaten oder von Benefizveranstaltungen, ist er mir bisher so gar nicht untergekommen.
Also lässt sich anhand seiner Laufbahn auch gar nicht ablesen, für was für einen Kulturbegriff er steht?
Na, anhand der Laufbahn vielleicht nicht. Da muss man, glaube ich, eher auf seine Publikationen ein bisschen schauen. Auf die Kolumnen, auf die Glossen, die er geschrieben hat. Da gab es bei Cicero eine, die hieß mal die Multikulti-Lüge, wo die Rede ist vom masochistischen Zug des Multikulturalismus. Dann gab es ein Buch, das hieß Das konservative Manifest, wurde beworben mit dem Satz, dieses Buch ist Gift für Linke und eine Zumutung für Rechte. Es gab ein anderes Buch, Sehnsucht nach Gott, warum die Rückkehr der Religion gut für unsere Gesellschaft ist. Also Sie merken schon, das sind alles eher wertkonservative Positionen. Und ich würde sogar fast sagen, es gab eine Zeit, in der Wolfram Weimer stark polarisieren wollte. Ob das heute allerdings noch ist, er hat ja eine lange publizistische Karriere hinter sich, das wird man jetzt sicherlich mal erst abwarten müssen.
Naja, und diese Rolle müsste er in diesem neuen Amt ablegen. Lange wurden Berlins Kultursenator Joe Cialo und die kulturpolitische Sprecherin der Unionsfraktion Christiane Schennerlein ja für dieses Amt gehandelt. Mhm. Cialo geriet mehr und mehr ins Abseits, bekam viel Kritik für seine Berliner Kulturpolitik, aber eine Frau aus dem Osten, hieß es immer, das wäre ein wichtiges Signal. Also was für ein taktischer Zug könnte das jetzt sein, den Friedrich Merz möglicherweise setzt oder eben auch nicht setzt?
Also bevor wir über die Taktik sprechen, müssen wir, glaube ich, auch mal drüber nachdenken, wie viele Menschen gibt es eigentlich in den Bundestagsfraktionen oder in den Parteien, die für so ein Amt überhaupt in Frage kommen. Das sind in der Kultur eben gar nicht so viele. Und ja, von einer Frau aus dem Osten war immer die Rede, auch von Barbara Klepsch, der Staatsministerin für Kultur und Tourismus in Sachsen beispielsweise. Aber da scheint es zum Teil private Gründe, Entscheidungen gegen das Amt gegeben zu haben. Und ich glaube, wir werden auch da ein bisschen abwarten müssen, aber schon jetzt uns die Frage stellen, könnte das Ganze auch mit der Absicht zusammenhängen, eine Art von Kulturwandel möglicherweise anzustoßen. Also dass Friedrich Merz sich von der Merkel-Ära, die ja auch für eine liberale Kulturpolitik unter Monika Grütters gestanden hat, abzusetzen, das ist kein Geheimnis. Und dass es Stimmen in der CSU gibt, die die Kultur ohnehin viel zu vogue und viel zu links gefunden haben und finden. Also möglicherweise ist es auch eine Art von Signal an diese Menschen, mit denen Merz zusammenarbeiten muss demnächst. Ich habe verstanden, worum es euch geht, und das gucken wir, wie wir das jetzt personell auch unterlegen. Die SPD übrigens, die mit all dem ja auch irgendwie zurechtkommen muss, da habe ich heute Nachmittag noch mit verschiedenen Mitgliedern gesprochen, die weiß offiziell von allem noch gar nichts. Die werden es morgen auch aus der Pressekonferenz von Merz erst offiziell erfahren.
Wenn er denn tatsächlich diesen Namen nennt. 2012 hat Wolfram Weimer mit der Weimar Media Group einen eigenen Verlag gegründet, verlegt unter anderem das Magazin The European. Müsste er als Kulturstaatsminister ja seine verlegerischen und publizistischen Tätigkeiten ruhen lassen, oder?
Das würde er mit Sicherheit tun müssen. Das wäre sonst ein starker Interessenkonflikt. Es gab zwar schon mal einen Publizisten, Michael Naumann, der in diesem Amt gewesen ist. Der war aber bei weitem auch wirtschaftlich nicht mehr so aktiv, wie es Weimar heute ist. Die Verlagsgruppe, in der ist auch seine Frau und ist auch sein Sohn mit drin. Also möglicherweise müsste es ihm wirtschaftlich noch nicht mal wehtun, wenn er offiziell dieses Amt als Verleger dann ruhen lässt.
Aber was für ein Standing hätte Wolfram Weimer jetzt im Vergleich zu Personen wie Michael Naumann oder auch Monika Grütters, die ja in ihren jeweiligen Parteien bestens vernetzt waren und diesem Amt wirklich ein starkes Profil gegeben haben?
Ja, ein starkes Profil und auch starke Etats, das muss man einfach auch sehen. Also das Wichtige der parteilichen Vernetzung ist ja, dass man die Ideen, die man entwickelt, auch finanziert bekommt. Dass man zu den Haushältern einen guten Draht hat und die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Wolfram Weimer ist weder Mitglied des Bundestags, noch hat er ein Abstimmungsrecht im Kabinett. Das hat der Kulturstaatsminister nie gehabt. Also da wird man auch schauen müssen, wenn er es denn wird, wie er Kontakte aufbaut, wie er vielleicht doch hinter den Kulissen schon vernetzt ist. Denn wie gesagt, die inhaltlichen Akzente setzen, das ist das eine. Aber Menschen wie Monika Grütters und auch Claudia Roth haben es dann eben auch immer wieder sehr klug geschafft, dafür die Etats zu besorgen. Und das würde Weimar auch müssen.
Ist er eigentlich Parteimitglied?
Nein, es ist er nicht. Er gilt als CDU-nah, aber er ist kein CDU-Mitglied.
Stefan Koldorf, Chefreporter Kultur der Deutschlandradio-Programme, über den möglicherweise künftigen Staatsminister für Kultur und Medien, den Verleger und Publizisten Wolfram Weimer. Morgen könnte Friedrich Merz diese Personalie offiziell bekannt geben und dann können wir den Konjunktiv ablegen. Danke, Stefan Koldorf.
Ja, gern.
Atomkraftwerke und Braunkohletagebau, der Palast der Republik und die Architektur der Berliner Stalinallee, das sind Orte, die der Berliner Fotograf Thorsten Klapsch in großen Serien dokumentiert hat. Seit über 10 Jahren beschäftigt er sich darüber hinaus mit dem sichtbar gewordenen Klimawandel. Er fotografiert schmelzende Alpengletscher, das Waldsterben durch Trockenheit und Brände. Und daraus entstanden ist das Langzeitprojekt Klimazeugen. Seit diesem Wochenende werden die Fotos in Berlin ausgestellt, im sogenannten Haus 1 in Kreuzberg. Und ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind, Thorsten Klapsch. Herzlich willkommen bei Fazit.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Wie fing Ihre Beschäftigung mit den Folgen des menschengemachten Klimawandels eigentlich an? Also haben Sie nach Orten und Bildern gesucht, an denen sichtbar wird, was Sie über den Klimawandel gehört und gelesen haben? Oder sind Sie über das schon Sichtbare aufgerüttelt worden und im Grunde aufgefordert worden, sich intensiver damit zu beschäftigen? Wie fing das an?
Das hat eigentlich nach meiner Arbeit über die Atomkraft in Deutschland angefangen, dass ich mal wieder auf der Suche war nach ein bisschen Landschaft zu fotografieren und bin auf dem Weg in den Urlaub nach Kroatien einen kleinen Umweg über die Alpen gefahren, weil ich mich erinnerte, als ich Jugendlicher war, mit dem Auto über die Alpen gefahren sind und wir am Rhone-Gletscher vorbeikamen, über den Furka-Pass. Und dann sah man ihn noch, dieses türkise Monster, nenne ich es mal, was über dem Berg hing. Also das wirklich wahnsinnig schön, wie es geleuchtet hat. Das hatte ich im Kopf und ich dachte, ich gucke mir das mal wieder an und konnte das aber nicht mehr finden. Also es war auch schon bekannt, dass natürlich die Gletscher zurückgegangen sind. Und habe mich dann so eigentlich auf die Suche gemacht nach den Gletschern wieder und habe sie dann besucht und dann über mehrere Jahre immer wieder die Gletscher mir auch angeschaut in den Alpen und eben diese Veränderungen gesehen und da dann versucht, wirklich Szenen festzuhalten, die ein bisschen mehr erzählen über den Klimawandel als nur Gegenüberstellungen von gestern und heute, sondern den Umgang des Menschen auch mit dem und das auch nicht zu verstehen teilweise. Also es gibt ja diese Szenerien am Rhone-Gletscher, wo eine Touristengruppe zur Gletschergrotte läuft, die in der vollkommen falschen Kleidung sind, weil sie mit Bussen in die Berge gefahren werden und einen Tag da mal unterwegs sind oder eine Stunde unterwegs sind. Und
ich hack mal ein, Szenen ist ein gutes Stichwort, weil sie zeigen die Alpengletscher, die zum Teil zum Schutz vor der Sonne mit so großen weißen Planen abgedeckt werden. Auf den ersten Blick sieht das aus wie so eine Verhüllungsskulptur von Christo, habe ich gedacht, also der ja auch in der Landschaft gearbeitet hat. Das hat also durchaus was Ästhetisches, aber dann entfalten diese Bilder doch eine, wie soll ich sagen, Traurigkeit oder Verletzlichkeit, Melancholie. Sie zeigen die Zerstörung der Welt. Wie ist es zu diesen Aufnahmen, zu dieser Bildkomposition, zu diesen Szenen gekommen?
Wie gesagt, ich war ja häufiger in den Alpen unterwegs und häufiger auch an den gleichen Gletschern. Ich habe die Szenen immer wieder gesehen und bin, wie gesagt, durch diese Häufigkeit der Reisen, habe ich dann das Erlebte nochmal gesucht oder diese Szenen, die ich eben vorgefunden habe, habe ich eben immer versucht noch zu verbessern, um sie wirklich auf den Punkt zu bringen und um auch dieses Absurde auf die Spitze zu treiben, aber so in diesen Bildern, so präzise, dass es, wenn man sich das Bild das erste Mal anguckt, eine wahnsinnige Schönheit hat. Doch je länger man es betrachtet, desto mehr Details werden einem bewusst und man merkt eigentlich, wie absurd das Ganze ist. Also diese Planen, von denen Sie gerade gesprochen haben, die auf die Gletscher gebracht werden, die werden mit Hubschraubern hochgeflogen. Und gerade am Rhone-Gletscher ist es so der Fall. Im Augenblick 2023 habe ich ein Forscherteam von der Eidgenössischen Hochschule in Zürich getroffen, die an dem Gletschersee waren und Wasserproben genommen haben und festgestellt haben, dass da jetzt Mikroplastik mittlerweile drin sind, weil diese Folien abrutschen in den Gletschersee und sich da auflösen. Und man muss also da wird der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben.
Ja. Dieses Foto liegt hier vor mir und die Menschen, die da in Richtung Gletscher wandern oder spazieren in eher sommerlicher Kleidung, die sehen aus, als hätten sie die da reingemalt, so ganz kleine Figürchen.
Nein, ich manipuliere meine Bilder nicht. Also ich fotografiere schon, das ist die Realität, die ich fotografiere. Und ich warte eben auf diese Situation. Ich kenne die Situation, ich weiß, dass dann immer Busladungen kommen und Touristen hochgefahren werden, weil sie diese künstlich, und das ist ja auch diese Perversität, da wird jedes Jahr immer wieder ein Loch in den Gletscher reinge graben, was dann eine künstliche Gletschergrotte ist, was eine Touristensensation ist. Aber auf der anderen Seite werden Tücher auf den Gletscher draufgelegt, dass er nicht weiter abschmelzt. Also das ist so, ist schon sehr pervers. Und ja, diese Szenen habe ich eben in den Jahren vorher auch manchmal schon gesehen und versuche es, wie ich vorhin auch schon sagte, das zu perfektionieren, dieses Bild, das auf den Punkt zu bringen und darauf zu treiben, dass sie wirklich die Menschen aussehen wie an der Perlenkette aufgereiht. Und die eben wirklich genau warte und dann in diesem Augenblick, ich sitze manchmal 2 Tage am Berg und warte auf diese Situation.
Eine der wenigen, in der sie Menschen mit aufnehmen. Ansonsten sind ihre Bilder häufig eben, zeigen die Zerstörung ohne den Menschen, selbst wenn sie menschengemacht ist, aber es wird einem trotzdem klar. Zum Beispiel, wer beim Wandern im Harz die abgestorbenen Wälder dort gesehen hat, der wird diese Bilder nicht vergessen haben, vor allem aber nicht dieses beklemmende Gefühl, das sich dabei einstellt, wenn man als Mensch da mittendrin steht. Auf ihren Fotos zeigen sie jetzt riesige Flächen abgestorbener Bäume und man ahnt auch, hier zwitschert kein Vogel mehr, hier gibt's kein Leben mehr. Das sind stumme Zeugen. Steckt darin auch eine Art Anklage?
Nein, anklagen will ich mit meinen Fotos nicht. Ich will dem Betrachter bewusst machen, was eigentlich um uns herum passiert. Also das gibt ja auch Bilder, die diese Katastrophen gar nicht zeigen. Also die Bilder, über die Sie jetzt gesprochen haben, sind ja alles quasi Katastrophen, die wir da sehen. Es gibt aber auch Bilder zum Beispiel von einem Sonnenuntergangshimmel, der aber auf den zweiten Blick, weil die Farbe ist getrübt durch die Schwebstoffe im Himmel. Die Schwebstoffe sind eben Abgase oder also alles, was eben auch schon beiträgt zu dem Klimawandel. Und ich versuche eben wirklich mit diesem Blick auch in der Nähe, also es sind eben nicht nur die Katastrophen, die in der Ferne passieren, sondern es sind auch die Kleinigkeiten, die in der Nähe sind, den Blick der Betrachter zu schärfen, dass einem wirklich bewusst wird, dass wir wirklich, wenn wir so weitermachen, eine wirklich große Katastrophe uns befördern werden.
Aber so ist eben auch die Ausstellung konzipiert, ne? Nicht kein Katastrophenparcours, sondern zwischen den sehr konkreten Bildern des Klimawandels hängt dann zum Beispiel ein welkender Pfingstrosenstrauß oder diese gerade angesprochenen Himmelsfotografien. Also eigentlich abstrakte Farbfotografien. Auf den ersten Blick weiß man gar nicht, dass das der getrübte Himmel ist, aber es wird einem dann klar, dass diese Schönheit hier auch trügt. Wie ist das? Sie haben den Braunkohletagebau fotografiert, die Zerstörung, die dadurch in der Natur entstanden sind. In der Lausitz dorthin zu fahren, liegt für jemanden, der in Berlin lebt, nah. Aber Sie sind auch nach Chile gereist zum Kupfertagebau. Wie kam das zu diesem Projekt in Chile?
Naja, ich bin ja Fotograf, weil ich auch wahnsinnig neugierig bin und weil ich einfach auch viel sehen will. Und die Fotografie ist immer ein gutes Alibi, sich Sachen anzugucken oder auch Genehmigungen zu bekommen, um Dinge zu sehen, die andere Menschen so nicht zu sehen bekommen. Und das war eben in Chile. Wir haben eine Freundin in Chile gleichzeitig besucht und ich mache natürlich aus jeder Reise, habe ich natürlich immer ein Projekt auch in der Tasche. Und da war mir klar, ich will auf jeden Fall diesen Tagebau Chuquicamata sehen, weil es ist das größte vom Menschen geschaffene Loch der Erde. Das ist 1 Kilometer tief, 4 Kilometer lang und 2 Kilometer breit. Also das ist so ein Tagebau hier in der Lausitz, der ist auf die Fläche groß, aber das ist eben in der Tiefe auch nochmal groß. Und dann, wenn man dann da steht und in diesen Abgrund guckt und diese LKWs, die ja Reifen haben, die 5 Meter hoch sind und die dann aber aus der Ferne sieht, die dann wie Spielzeuge aussehen, das ist schon wirklich wahnsinnig beeindruckend und auch, also da sieht man, zu was der Mensch in der Lage ist zu erschaffen oder zu tun. Aber auf der anderen Seite eben auch in der Atacama-Wüste, dass dieser Kupfertagebau oder die Kupfergewinnung ist mit wahnsinnig viel Wasser verbunden, was es da ja eigentlich gar nicht gibt. Also das muss da wird eben das Grundwasser angebohrt, was wirklich schon ganz wenig vorhanden ist. Das sind ja alles Treiber auch der Klimakrise.
Das Erschreckende ist, dass in diesen Aufnahmen trotzdem was Schönes liegt. Also das Schmerzhafte ist, dass diese Bilder nicht mehr nur eine Warnung sind, sondern im Grunde das bereits Unwiederbringliche dokumentieren.
Mein Versuch, dem Betrachter das nahe zu bringen, ist eben, durch eine Schönheit kann man, glaube ich, Leute viel eher dazu bringen, sich ein schönes Bild anzugucken. Also guckt man sich viel lieber an. Und gerade durch dieses Subtile, auf den zweiten Blick erst, diese Katastrophe zu sehen oder die Gefahr, die darin lauert, ist eben das, was möglicherweise oder wo ich immer hoffe, dass ich damit auch ein Nachdenken mitgeben kann.
Klimazeugen. Kuratiert hat die Ausstellung im Haus 1 in Berlin-Kreuzberg Ingo Taubhorn, langjähriger Kurator für zeitgenössische Fotografie an den Hamburger Deichtorhallen. Zu sehen ist sie bis zum 1. Juni, immer Freitag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Thorsten Klapsch, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Sie hören Fazit, Kultur vom Tage. Der Künstler Anselm Kiefer ist gerade 80 Jahre alt geworden und lebt seit langem in Frankreich. Weltweit ist er für seine monumentalen Werke bekannt, für seine Auseinandersetzung mit Geschichte, Mythologie und Poesie. Was viele nicht wissen, ist, wo er eigentlich aufgewachsen ist, nämlich in einem kleinen historischen Gebäude in Rastatt-Ottersdorf. 2019 hat er sein Elternhaus dort gekauft und seitdem restauriert, um es jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit einer Ausstellung seiner frühen Werke wurde das Haus heute eröffnet und Helen Roth war für Fazit dabei. Hallo, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Eine Anselm Kiefer Museumseröffnung in einem Wohngebiet in Rastatt-Ottersdorf. Das war sicher was Besonderes.
Das war wirklich was ganz Besonderes, weil man kann sich vorstellen, das Örtchen ist ja doch recht verschlafen. So 2500 Menschen wohnen gerade mal dort. Aber heute war da richtig was los. Schon vor der Eröffnung war da nämlich eine wahre Menschentraube gestanden. Alle wollten rein. Die Atmosphäre war ja eine Mischung aus Spannung und Vorfreude. Und das Haus ist sehr, sehr schlicht gehalten. Sie hatten es erwähnt, 2019 hat er es zurückgekauft und erneuern lassen. Und warum er das gekauft hat, da habe ich auch einen O-Ton mitgebracht.
Ich kam immer wieder vorbei an dem Haus, wenn ich zum Rhein gefahren bin, zum Spazieren und so. Und es hat sich verändert, das Haus. Und dann habe ich gedacht, naja, ich hätte es gern, wie es war. Und dann habe ich beschlossen, das wieder zurückzubauen. Und jetzt ist es so, wie es vor 80 Jahren war.
Und wie wirkt das jetzt auf Sie heute, 2025?
Ja, also man muss sagen, der Architekt, mit dem durfte ich auch sprechen, hat zusammen mit Kiefer in enger Zusammenarbeit das mit wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail restaurieren lassen. Das fängt beim knarzigen Dielenboden an, die Wände sind schlicht geweißelt, aber sogar die kleinen Schalter, die Lichtschalter sind originalgetreu wiederhergestellt worden, die Fenster sind doppelt verglast. Alles wirkt sehr spartanisch und sehr reduziert, aber doch gerade deswegen so eindrucksvoll. Und was ich ganz besonders faszinierend fand, ist, dass es trotzdem eine Fußbodenheizung gibt in diesem Haus. Würde man gar nicht denken bei den Dielen. Aber weil ja zukünftig dort Ausstellungen stattfinden sollen, war es ja natürlich auch notwendig, dass die Räume beheizt werden.
Das Haus scheint also mehr zu sein als nur ein Gebäude. Es ist ein lebendiger Teil, könnte man sagen, von Kiefers Geschichte. Hatte dieser Ort denn auch Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung?
Ja, das Haus hat Kiefer besonders geprägt sogar. Zum einen ganz witzigerweise durch die Materialien. Kiefer hat nämlich dort zum ersten Mal ein Bleirohr entdeckt bei Kanalarbeiten. Dieses Material hat ihn so fasziniert, dass er dem mythologisch und chemisch nachforschte. Und wir wissen ja, heute ist noch Blei ein fester Bestandteil von Kiefers Werken. Und auch die Landschaft hat ihn sehr, sehr beeinflusst um Rastatt oder Dorf. Besonders der Rhein spielte da eine große Rolle, die Felder. Und das finden wir ja auch heute noch alles in seinen Werken.
Ein Schriftsteller oder ein Künstler kann gar nichts machen ohne Erinnerung. Es geht alles nur durch die Erinnerung. Und wenn wir uns erinnern, dann treten wir gleichzeitig in die Zukunft.
So gesehen schließt sich also ein Kreis damit mit dem Haus Kiefer. Also wir haben quasi in den Träumen, wo Kiefer einst als Kind unterwegs war, als Kind spielte, haben wir jetzt seine Werke. Aber witzigerweise dachte Kiefer selbst, als er im Haus lebte, noch gar nicht daran, ein großer Zeichner zu werden. Der hatte nämlich einen ganz anderen Berufswunsch.
Damals wollte ich Papst werden. Ist aber kein Witz, ne? Ist kein Witz. Ich hab gebetet, lieber Gott, inspiriere mich oder so, dass ich also Priester werde und Papst dann. Und das habe ich euch ernst gemeint.
Tja, drunter ging es nicht. In der Ausstellung geht es wohl auch um diese Verbindung von seiner Kindheit und seinen frühen Arbeiten, ja?
Ja, genau. In der Ausstellung werden Werke aus den 70er und 80er Jahren gezeigt. Zum Beispiel also, als Kiefer noch in seinem Atelier in Hornbach und Buchen im Odenwald arbeitete. Da sehen wir zum Beispiel auch das berühmte Werk, das international gezeigt worden ist, ein aschenes Haar Sulamit. Und wir haben natürlich auch die Themen Landschaft, Geschichte, Mythologie, das ist alles da. Aber ganz interessant, in einem Raum finden wir auch Kinderzeichnungen von Kiefer. Die sind, so meinte er, jetzt nicht vornehmlich in diesem Haus, sondern in einem Haus, wo er später mit seiner Familie lebte, entstanden. Aber das ist doch nochmal so ein ganz eigentümlicher Eindruck, den wir da bekommen von Kiefer. Wieder der Ausgangspunkt und das Ende. Und er selbst sagte:
Wenn ich da reingehe und ich erinnere mich, dann ist es ein Riesenhaus, ne? Das ist sehr groß. Jede Treppenstufe ist so, dass man sie kaum erklimmen kann und so weiter. Klein und groß misst sich für mich nicht in Metern.
Wie geht's denn jetzt mit dem Haus Kiefer weiter? Also werden dort künftig wechselnde Ausstellungen von Anselm Kiefers Werken gezeigt?
Ja, das auch, aber nicht nur. Der Künstler hat heute noch mal mehrmals bekräftigt, dass es ihm ganz wichtig ist, dass dieses Haus ein Ort der Begegnung und des Austausches sein wird. Heißt, da sollen auch junge Künstlerinnen und Künstler zukünftig ausstellen dürfen. Es soll Lesungen geben, kleine Konzerte, weil die Räume sind klein. Und generell soll das ein Raum sein, Räume sein für Erinnerung, für Transformation und vor allen Dingen für die nächste Generation.
Helen Roth über die heutige Eröffnung des Haus Kiefer in Anselm Kiefers Kindheitsort Rastatt. Vielen Dank dafür.
Ich danke.
Seit 42 Jahren lädt das Theater Heidelberg jedes Jahr im Frühling zum Heidelberger Stückemarkt, dem Festival für Gegenwartsdramatik. Neue, noch nicht uraufgeführte Theatertexte werden da in szenischen Lesungen präsentiert und die Autorinnen und Autoren diskutieren die dann vor Ort mit dem Publikum. In diesem Jahr gab es 103 Einreichungen und 6 davon wurden von dem Festivalteam am Theater Heidelberg vorausgewählt und jetzt am Wochenende in den Wettbewerb geschickt. Als Gewinn winken 10.000 Euro und eine Uraufführung in Heidelberg im kommenden Jahr. Darauf hofft zum Beispiel die Autorin Secha Sönmez mit ihrem Stück 16 Gigabyte Tischtennisplattenpolitik.
Sie bestimmen, für wen Sie sprechen, für wen Sie schreiben, für wen Sie inszenieren. Und das reicht Ihnen nicht. Deshalb wollen Sie auch bestimmen, für wen wir sprechen, schreiben, inszenieren. Und das reicht Ihnen auch nicht. Und deshalb wollen Sie bestimmen, wer spricht, schreibt, inszeniert. Deutsche Theater mit ihren deutschen Bühnen, ihren deutschen Spielenden, ihren deutschen Klassikern, ihren deutschen Figuren, ihren deutschen Regie- und dramaturgieführenden Instanzen und natürlich ihrem sogenannten deutschen Wir.
Ein Ausschnitt aus dem Theatertext 16 Gigabyte Tischtennisplattenpolitik von Secha Sönmez im Wettbewerb des Heidelberger Stückemarkts. Marie-Dominique Wetzel ist dort für Fazit dabei. Das ist ja eine herbe Kritik am deutschen Theatersystem. Wie wurde die denn aufgenommen?
Ja, es gab viel Beifall für das Stück und natürlich sitzen da sehr viel Theaterschaffende im Publikum und da fragt man sich natürlich schon, ja, wie weit sind denn die Theater inzwischen wirklich mit ihrer Selbstkritik und dem echten Veränderungswillen oder war das dann auch wieder nur so eine Selbstbestätigung, so im Sinne von, ja, total wichtiges Thema haben wir längst auf unsere Agenda gesetzt. Das ist ja so die Frage und darum geht's in dem Stück eben auch. Inwieweit schreibt man sich das heute natürlich auf die Fahnen und wie sieht's aber weiterhin mit struktureller Diskriminierung aus. Und davon hat die Autorin auch im Nachgespräch erzählt, dass viele Bühnen sich damit brüsten, dass sie jetzt so mutig und progressiv in Anführungsstrichen sind, dass sie solche Stücke ins Programm nehmen wollen. Und Secha Sönmez erzählte davon, dass sie da auch sofort immer so ein Label abkriegt und in gleich mehrere Schubladen gesteckt wird. Können ja mal kurz reinhören, was sie dazu sagt.
In erster Linie politisch korrekt ausgedrückt, postmigrantische Literatur. Dann googeln sie mich meistens, dann sehen sie, dass ich 2002 geboren wurde, also 22 bin, das heißt Gen Z bin und deshalb ja nur schlimm sein kann und wütend. Und dann habe ich sofort den Stempel mit wütender Autorin, wobei das nochmal schwierig ist, weil ich bin ja Kanakin und Autorin zugleich, dann kann ich eigentlich immer nur alles falsch machen. Weil entweder ist es zu wütend, aggressiv oder ist es zu sanft.
Ja, und dann bleibt es auch in ihrem Stück nicht bei der Kritik an der Kulturszene, sondern es geht um den Umgang mit der Gesellschaft insgesamt, mit den Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland kamen, hier geschuftet haben und einen großen Anteil am sogenannten Wirtschaftswunder haben, aber ihre Kinder und Enkelkinder oftmals immer noch als Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnet und diskriminiert werden. Und sie hat da in ihrem Stück ein, wie ich finde, sehr gutes Bild gefunden, nämlich es geht ganz oft um die Raufasertapete, so als Sinnbild für deutsche Menschen. Mentalität, so alle Macken zu kaschieren, zuzukleben, alle Unebenheiten auszugleichen, damit alles dann schön sauber und ordentlich aussieht.
Und wofür steht dieser irritierende Titel, 16 Gigabyte Tischtennisplattenpolitik?
Ja, also die 16 Gigabyte, das ist eine SD-Karte, die die Protagonistin zum Abitur geschenkt bekommen hat. Und sie überlegt sich die ganze Zeit, während sie schreibt, wie viel Text passt eben auf so, ja, oder in so 16 Gigabyte oder wie viel Film könnte man drehen, wie viel Video, wie viel von seinem Leben passt da sozusagen rein. Und die Tischtennisplatte, die ist so ein Treffpunkt in ihrem Viertel, wo sich eben die Kinder, an die sie sich jetzt auch richtet und für die sie spricht, getroffen haben.
Mit was für Themen beschäftigen sich die anderen TheaterautorInnen, die es jetzt hier in den Wettbewerb beim Heidelberger Stückemarkt geschafft haben?
Ja, es gibt so eine tragikomische Dystopie von Svea-Lena Kutschke, Fußnoten aus dem späten 21. Jahrhundert heißt es. Da draußen geht die Welt unter, Klimakollaps, also es gibt nur noch Stürme und Gewitter. Aber wir sehen in einen Büroalltag, in ein Büro, wo es um Papierstau, fehlenden Toner, ungespülte Tassen geht. Wir kriegen aber so langsam mit, dass wir schon in der Zukunft sind und dass hier eigentlich ein autokratischer Staat verwaltet wird. Und diese Menschen, die da arbeiten, sind alle so Rädchen im Getriebe, aber keiner will Verantwortung für seinen Ton übernehmen. Man denunziert ganz lustig Kolleginnen, keinerlei Reue. Also man hat so das gute Gefühl, seine Pflicht getan zu haben. Das ist einer der Texte. Dann gibt es noch einen sehr außergewöhnlichen Text. Da geht es um eine Operationsschwester, also eine Schwester im Operationssaal. Es geht so um den Krankenhausalltag. Es wird auch über Klinikkollaps gesprochen, also die Überarbeitung des Systems, aber auch die Überarbeitung derer, die dort eben arbeiten. Und die Autorin Lisa Danulat hat da eigene Erfahrungen eingeschrieben, denn sie hat parallel zu ihrem Schreiben auch eine Ausbildung als Operationsschwester gemacht.
Und haben Sie schon einen Favoriten?
Ach, schwer. Also dieses Jahr war ja kein Text dabei, leider, wo ich sage so, der hat mich auf allen Ebenen überzeugt. Also sowohl sprachlich, inhaltlich als auch formal. Sprachlich am besten gefallen hat mir ein Kinderspiel von Jean Pfeiffer. Die Sprache, die ist ganz karg und poetisch. Es geht darum, wie schnell wir aktuelle Kriege verdrängen, aber auch übergeordnet geht es ums Hinschauen, ums wirkliche Sehen. Und ja, da hat er eine ganz tolle Sprache gefunden, auch wie er mit dem Raum umgeht. Also das kann ich mir sehr gut auf der Bühne vorstellen. Ist sein erstes Stück. Und ja, auch Asia-Wochen von Yannick Han-Biao-Federer fand ich interessant. Das ist schon ein erfahrener Buchautor vor allem. In seinem Text geht es so um unsere blinden Flecken im Umgang mit Kolonialismus, um kollektive Schuld. Und es geht so um jemanden mit chinesischen und indonesischen Wurzeln, eine Protagonistin, die versucht, ihre Familiengeschichte aufzuarbeiten. Aber niemand interessiert sich dafür, auch nicht ihr Freund. Und der tritt plötzlich in dem Stück mit dem Autor in einen Dialog. Da können wir auch mal kurz reinhören.
Also du hast ja versucht, diese ganze Information sozusagen zu verstecken in der Handlung und so und im Dialog, aber das merkt man einfach. Und das wird halt anstrengend mit der Zeit.
Mhm.
Und zugleich ist es halt auch ein Problem, weil also wenn man das halt ja erklären muss, weil es ja darum etwas geht, weil was die Leute verdrängen. Und das verdrängen sie ja nicht ohne Grund, also wir. Wir verdrängen da nicht ohne Grund. Wir haben ja quasi, haben wir ja ein Interesse an der Verdrängung, ein Interesse am Desinteresse.
Genau, und auch im Nachgespräch hat Yannick Han-Biao-Federer erzählt, wie schwierig es ist, eben Stücke zu schreiben, wenn man inhaltlich wirklich etwas unterbringen will, ein Thema aufmerksam machen möchte und das aber nicht so pädagogisch machen möchte und dennoch merkt, auch so in Gesprächen mit anderen AutorInnen oder auch im Publikum, dass da eben so viele blinde Flecken sind. Und ob dann das Theater eben eine gute Form ist oder ob das automatisch dann zu so einem Hauptseminar wird.
Präsentiert werden die Texte eben in szenischen Lesungen und Sie haben eben schon gesagt, das eine konnten Sie sich schon mal gut so für die Bühne umgesetzt vorstellen. Ist das allgemein so, dass man das erkennen kann in einer szenischen Lesung, was sich auch gut für die Bühne eignet?
Ich finde schon, dass man da eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür entwickelt. Jürgen Popich, der künstlerische Leiter des Festivals, sagte immer, sein Kriterium so, wenn er die so Einreichungen bekommt, sei immer, ob das ein Text ist, der nach der Bühne schreit. Also Schreien tun jetzt sicher nicht alle Texte danach, manche vielleicht nur etwas leise wispern, aber so eine szenische Lesung ist schon mal so ein Praxistest. Also die Jury, die kennt ja davor auch noch die Papierform und die AutorInnen ja meistens auch, für die ist das dann auch immer total spannend. Die sind dann auch richtig geflasht, so wow, wirkt nochmal ganz anders. Wo man dann allerdings doch manchmal merkt auch, dass die szenischen Lesungen, also dass ein gelesener Text natürlich wirklich was ganz anderes ist und vielleicht nicht auch schlechter ist, das hat man jetzt bei der Uraufführung gemerkt, bei der Eröffnungspremiere, also dem Gewinnerstück von letztem Mal, 2x241 Titel, doppelt so gut wie Martin Kippenberger hieß das Stück von der Frankfurter Hauptschule. Und das ist so eine Ansammlung von Karlauern, absurd verdrehten Bonmots, Zitaten aus der Weltliteratur, aber auch aus der Popkultur, Stammtischsprüchen. Also wirklich, da ist keine Handlung, da werden wirklich nur so Sentenzen aneinandergereiht. Und das war als szenische Lesung wunderbar, jetzt in der Uraufführung durch FX Meyer. Da ist dem Regieteam nicht so viel eingefallen, außer so ein paar, ich sag jetzt mal, alberne Choreografien und Kostüme. Und da habe ich dann schon gedacht, naja, also der Text, der war als Text sehr stark. Auf der Bühne hat er in der Inszenierung nicht gut funktioniert, obwohl ich dann abends gab es eine Aufführung vom Wiener Aktionstheater Ensemble. Es war ein Gastspiel, die aufgetreten sind während des Heidelberger Stückemarkts. Und die haben so eine wunderbar anarchisch und böse Aufführung gehabt. All About Me heißt es, kein Leben nach mir. Und ich dachte, naja, hätte man denen dieses Stück in die Hand gegeben, die hätten sicher was Tolles draus gemacht.
Marie-Dominique Wetzel über den AutorInnenwettbewerb beim Heidelberger Stückemarkt. Und der geht noch bis zum 4. Mai. Dankeschön.
Gerne.
Umberto Ecos Erfolgsroman Der Name der Rose, der wurde heute Abend an der Mailänder Scala als Oper uraufgeführt, Il Nome della Rosa. Der Komponist Francesco Filidei ist Anfang 50, es ist seine dritte Oper und er ist dafür von der Mailänder Scala und der Opera Paris beauftragt worden. Und so gibt es eine französische, aber auch eine italienische Fassung. Klänge, die noch nie zu hören waren. Ein Ausschnitt aus der neuen Oper Il Nome della Rosa von Francesco Filidei, soeben uraufgeführt an der Mailänder Scala, und Franziska Stürz war für Fazit dabei. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo, von direkt vor der Scala, wo hier jetzt gerade noch die Mopeds ganz italienisch vorbeirauschen.
Ein Musik zu Umberto Ecos Roman Im Namen der Rose, das ist ja keine kleine Aufgabe. Wie ist der Komponist Francesco Filidei daran gegangen?
Ja, in einer unglaublich strukturierten und doch sehr sinnlichen Form. Also das ist wirklich faszinierend, wie man ja aus diesem Stoff heraus, der in sich schon als Roman so eine irre Struktur hat und alle fasziniert hat wegen seiner Komplexität, eine Oper macht. Das ist ihm sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Denn also es gibt eine erzählerische Klammer, da erzählt eben dieser alte Azzo, was er da erlebt hat. Das wird irgendwie so richtig cineastisch mit so einer Stimme aus dem Off, einer alten Stimme, immer in diese sphärischen Klänge, die man eben auch schon gehört hat, hinein erzählt. Und dann beginnt parallel dazu eben genau diese Geschichte. Und das ist eine Musik, die wechselt zwischen Zitaten, also weil auch irgendwo in dem Roman ja ganz viel zitiert wird, auch aus Kunstgeschichte, Religion und Philosophie. Und da gibt es sogar mal ein Rosenkavalier-Zitat, um jetzt mal das Thema Rose reinzubringen. Aber dann hat es eine ganz, ganz starke Struktur von Intervallsprüngen, ganz starke rhythmische Elemente und dann zwischendrin wirklich so was Mitreißendes, Sphärisches, wo man nur schwebende Klänge, Klangmalerei hört. Und da sind wir eigentlich beim Gesamtkunstwerk. Also diese Oper habe ich jetzt wirklich als großes Gesamtkunstwerk erlebt, weil da in jeder von jeder Kunstform, auch optisch durch das Bühnenbild von Paolo Fantin und die Regie und die Musik eben so viel auf einen eingewirkt hat, was mich jetzt wirklich knapp 3 Stunden voll gespannt bei der Sache gehalten hat.
Wie erzählt denn der Regisseur Damiano Micheletto Echos, ja, wie Sie sagen, sehr komplexe Geschichte? Also in was für eine Zeit führen uns die Bilder zurück?
Also wir sind schon irgendwo in diesem Klerikalen, in dieser Abtei und irgendwo im Mittelalter, 1327, wo das Stück spielt, durch diese Mönche. Aber das Bühnenbild von Paolo Fantin ist eher abstrakt. Also es gibt eben dieses zentrale Gebäudegerüst, nur aus so Gasevorhängen bestehenden Labyrinth, das aber auch so ein bisschen aussieht wie eine Blume, also eine Blüte, eine Rose, durchsichtig ist und dann Spiegelelemente. Es gibt einen Chor, der ganz weit oben hochgezogen im Hintergrund sitzt und immer zitiert und blättert. Also da sind wir dann bei der Literatur und der Macht der Worte. Und insgesamt ist das Ganze genauso aufgebaut wie das Buch in 7 Kapiteln, 7 Tagen. Und die Zahl 7 spielt eine große Rolle. Und das hört man auch dann wieder in den Intervallen. Also das ist alles durchdacht und auf allen Ebenen durchwoben. Und Damiano Micheletto macht eine tolle Personenführung, weil wir diese Geschichte einfach doch so auch erleben, wie man das vielleicht auch aus dem Film ja kennt. Diese unglaublichen Morde, diese Visionen, die werden auch gezeigt. Das erotische Element von dem jungen Azzo, der von diesem Mädchen ja auch verführt wird, das dann wiederum als Hexe abgeführt wird von der Inquisition. Da sind ja enorme viele Personen auf der Bühne, aber es ist sehr, sehr strukturiert und man kann dem ganz toll folgen.
Also da flackern dann so Erinnerungen auf an den Film, eben auch an die Lektüre des Romans. Wenn man beides nicht kennt, kann man da trotzdem folgen?
Ja, also das ist nach wie vor ganz gut erzählt. Das ist einfach ein toller Stoff und in dieser Libretto, das auch Francesco Filidei ja auch mitgestaltet hat, auch sehr gut zusammengefasst, diese Kerngeschichten, diese in diesen 7 Tagen erlebt werden. Und dazwischen kommen immer wieder eben ja Passagen, die dann mehr eben auf die Kirche, auf die Geschichte, sich eben Inquisition und auch ein Streit der Geistlichen, der da bis zum Eklat ausgefochten wird, da kracht es auf der Bühne. Das sind wirklich bewegende Momente, aber man ist immer wieder eigentlich ja mitgenommen und kann dem Ganzen folgen bis zum Schluss, wo am Schluss dann eben ja alles dem Feuer vom Opfer fällt.
Dirigiert hat den Abend Ingo Metzmacher. Ist das die richtige Musik für ihn?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Also da ist die richtige Hand bei der richtigen Musik. Ich glaube, das ganze Team hat sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Jedenfalls wirken alle da ungemein bei der Sache und strukturiert. Und Ingo Metzmacher hat da auch eben mit dem Riesenensemble und dem großen Chor plus Kinderchor tolle Klänge gezaubert und das Ganze bestens bei der, also auch zusammengehalten. Eine sehr konzentrierte Arbeit, aber auch absolut emotional. Jetzt kommt hier wieder das große Motorrad, tut mir leid.
Man hört das gar nicht so doll, aber ja, dass sie der Abend emotional mitgerissen hat, das ist rübergekommen. Franziska Stürz über die heutige Uraufführung an der Mailänder Scala, Umberto Ecos Il Nome della Rosa als große Oper, als großes Gesamtkunstwerk. Franziska Stürz, schönen Restabend in Mailand.
Ja, danke. Wiederhören.
Was bringt die neue Woche in den gedruckten Feuilletons? Lotta Wieden schaut rein.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem Steuern eines Flugzeugs und dem Dirigieren eines Orchesters? Sind Musiker vielleicht sogar prädestiniert fürs Fliegen? Fragen, die Jan Brachmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dem Musiker Daniel Harding stellt. Harding ist Dirigent und Pilot. Er leitet das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom. Und er fliegt regelmäßig für Air France. Seine Antwort? Musik ist nicht nur kreativ, frei und inspirierend. Und Fliegen ist nicht nur streng begrenzt und kontrolliert. Aber in der Musik wird heute fast alles aufgenommen, dokumentiert, gestreamt. Und wenn man das im Konzert mitdenkt, lebt man nicht mehr im Moment. Man ist sofort im Kontrolldenken gefangen. Beim Fliegen, wo Verantwortung sehr wichtig ist, werde ich wieder freier für die Musik und begreife, dass es in der Musik darum geht, etwas auszuprobieren. Wenn das nicht funktioniert, ist das völlig egal. denn wir sind dazu da, etwas Schönes zu suchen. Ob Pilot, Dirigent oder sonst irgendein Beruf, wenn man etwas im Augenblick überhaupt nicht sein möchte, dann wohl Richter, schreibt Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung und meint Richter in den USA. Man hat dann einfach keinen Feierabend, weil man jeden Tag damit beschäftigt ist, die endlosen Dekrete des aus 1000 Rohren feuernden Präsidenten zu stoppen. Zugleich aber seien Richter im Augenblick die einzigen wirksamen Verteidiger der Demokratie. Optimistisch Hilmar Klute in der SZ. Währenddessen feiert die Taz begeistert das Ernst-Toller-Stück Hinkemann am Deutschen Theater Berlin in der Inszenierung von Anne Lenk als eine Aufführung, die in die Theatergeschichte eingehen werde. Die Zeitung Die Welt berichtet von einem deutschen Weltrekord für den längsten ununterbrochenen Saunaaufguss, schon mal merken, 12 Stunden und 12 Minuten. Und in der Frankfurter Rundschau denkt Konstantin Sackers nach über das, Zitat, Zauberwort unserer Zeit, Verantwortung. Sackers beschreibt dabei folgendes Dilemma. Wir handeln je nach bestem Wissen und Gewissen, ohne aber wirklich den vollen Überblick über das zu Wissende zu haben. Ein Konflikt, den Schiller in folgende Verse kleidete. In meiner Brust war meine Tat noch mein. Einmal entlassen aus dem sichern Winkel des Herzens, ihrem mütterlichen Boden, hinausgegeben in des Lebens Fremde, gehört sie jenen tückschen Mächten an, die keines Menschen Kunst vertraulich macht. Vor diesem Hintergrund zu Sackers erweise sich die Verantwortungsrhetorik, die heute privat wie gesellschaftlich zum Grundbestand der moralischen Bildung im Westen gehöre, als Einbahnstraße. Verantwortung könne man immer nur im Nachhinein annehmen. Vielleicht, fragt Sackers, sollten wir künftig weniger an eine abstrakte Verantwortung appellieren, die der Mensch in ihrer Totalität und Universalität zwar ursprünglich angenommen hat, aber niemals ganz tragen kann, und uns stattdessen mehr fokussieren auf etwas Konkreteres. Das Gute tun, das Schlechte unterlassen. Wir finden, ein schöner Vorsatz für die Woche.
Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger. Like a voodoo fortune teller.